Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wie das manchmal so ist, der Mensch denkt und Gott lenkt. Bei Denise Schweizer stand ein Amerika-Urlaub vor der Tür. Und natürlich, Sie ahnen, wie das ausgegangen ist, natürlich ist Denise nach Indien gereist. Aber hören Sie die ganze Geschichte. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Denise, auch an dich meine Lieblingsstandardfrage. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das allererste Mal den Namen von Sai Baba gehört hast? Denn diese Geschichten sind einfach alle einzigartig. Für jeden hat Swami einen anderen Weg vorgesehen. Wie war es bei dir? Weißt du das noch?
Ja, das kann ich mich gut erinnern. Und zwar, ich war in einem Kurs bei einer Frau in der Schweiz, die hat einen Kurs gemacht, wie kann ich meinen Körper immer reiner stimmen, hieß dieser Kurs. Und da war ein Bild von Sai Baba. Und ich wusste nicht, wer das war und war natürlich neugierig auf alles. Ich war da sehr im esoterischen Kuchen in dieser Zeit. Und sage, wer ist das? Und dann sagt sie, das ist Sai Baba. Und er sagt von sich selbst, er sei Gott. Punkt. Und ich habe gesagt, das kann jeder sagen. Gerade abgehakt, ja.
Was heißt den Körper besser stimmen? Hatte das was mit Stimmbildung zu tun? Oder
das hatte
was
damit zu tun, den Körper einfach ausbalancieren praktisch. Also den Körper immer reiner zu stimmen, einzustimmen in dein wirkliches Sein, so auf allen Ebenen. Also wir haben Körperarbeit gemacht, Meditation, Zeichnungen, ganz verschiedenster Art. Ja? Und ja, und dann war dieses Bild von Sai Baba und eben Gott. Und ich dachte, um Gottes Willen. Das kann ja jeder sagen. Also ich fand das irgendwie, ja. Und dann hatte sie aber auch noch Vibhuti und das hatte sie dann rumgereicht und dann habe ich da ein bisschen genommen und dachte, das ist aber fein, weil das hat so dieser herrliche, uns bekannte Vibhuti-Geschmack und das war fein. Und das war's. Das war das allererste Mal, als ich was hörte. Und dann kam später durch die Frau meines Chefs, die waren beide in Indien, auf einer Indien-Rundreise. Und ich kannte sie aus der Esoterik-Seite ein bisschen. Und sie sagt, oh, wir waren dann in Bangalore. Und dann habe ich ein Taxi genommen, bin einen Tag in den Ashram gefahren. Da kam eine Italienerin, die hat mir den ganzen Ashram alles erklärt. Ich habe mehr gesehen als viele, die schon lange dort sind, in einem Tag. Das haben wir so am Telefon besprochen. Und ich hänge auf. Und ich hatte damals vor, eine zweimonatige USA-Reise zu tun. Als Ferien einfach zu machen und in mir sagt es, du gehst nicht nach USA, du gehst nach Indien. Und mein Kopf sagt, ja klar, jetzt musst du das auch noch ausprobieren, so in dem Sinn, ja. Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt bei zwei Menschen und ich weiß nicht mehr, was die mir gesagt haben. Ich habe nur gesehen, jedes Mal, wenn sie von Swami gesprochen hatten, dass ihre Augen sich veränderten. Das war einfach phänomenal. Und dann wollte ich aber noch ein bisschen testen und ich habe damals mit Symbolen gearbeitet und dann habe ich so innerlich gebetet, gib mir ein Symbol für USA, wenn ich nach USA gehe. Und da kam ein großer, dicker, goldiger Ring, also ein Kreis, ja. Und dann habe ich das Gleiche gefragt für Indien und da kam das gleiche Gold, gleich massiv, aber Spirale nach oben. Und da wusste ich, aha, ich kann 100.000 Mal im Kreis drehen, wenn ich jetzt nach USA gehe. Wenn ich aber nach Indien gehe, da geschieht was, ja. Das war so meine Bestätigung. Es war unglaublich. Da habe ich gesagt, gut, also ich würde nie mehr so mit Swami reden, aber ich habe damals gesagt, also gut, wenn du willst, dass ich komme, dann mach gefälligst, dass alles klappt, ja.
Eben, wenn du Gott bist, mach.
Ja, genau. Also recht pfeffrig, ja. Heute würde ich nie mehr mich wagen, so zu mit Swami zu reden, also um Gottes Willen. Und ich habe mich dann einer deutschen Gruppe angeschlossen Und wir sind nach Indien gekommen, zuerst einmal nach Indien, erst einmal Kühe gesehen, mitten auf der Straße und Bangalore voller sprudelndem Leben. Und ich fand das ganz toll. Und dann sind wir hier in den Ashram gekommen und da hörte ich die ersten Bhajan. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Ich war wie wenn du mit einem Fallschirm auf die Erde plumpst, so bin ich hierher geplumpst. Ich hatte keine Ahnung, was ein Bhajan war, was ein Darshan war, nichts, absolut nichts. Und so bin ich dann langsam in das reingekommen und bin dann 2 Monate im Shed geblieben. Und es war aber wunderbar. Also ich hatte die innersten, tiefsten Erfahrungen.
Du musst mal für die nicht wissen, was ein Shed ist, mal erzählen, wie viele Leute da drinnen und so, ne?
Ja, also das ist eigentlich so eine große Halle. Und dann kann man draußen im Dorf kann man dann ein Bett mieten, so ein Bettgestell praktisch, ja, und eine Matratze. Und am Ende gab es dann auch alle Möglichkeiten zum Waschen und Duschen und Toilette und so. Und in Stoßzeiten sind da bis zu 300 Leute drin. Also ich hatte dieses Vergnügen, mit etwa 300 Leuten tagtäglich zu leben, zu schnarchen, zu schlafen, einfach zu leben. Also das war toll. Was aber wunderbar war zu dieser Zeit, das war im 91, da war sehr viel Disziplin noch da. Das heißt, die Leute haben nicht gesprochen. Und dann hält man das viel besser aus. Also man wusste einfach über Mittag, das ist die Zeit mit dir und Swami. Und die Leute haben nicht gesprochen. Jeder war einfach still und ruhig. Und das war echt toll. Aber wenn es dir auch mal nicht gut ging, ich hatte dann auch Phasen, wo ich so Schwächeanfälle hatte, da kriegst du mal eine Schüssel Reis von dem vom rechts und da der linke kommt wieder. Und einfach, du bist einfach umhüllt, umgeben und in und mit und ums Swami rum. Wirklich, es ist grandios.
Weißt du noch, wer deine Nachbarn waren, aus welchen Ländern?
Ja, ich hatte eine Frau aus Norddeutschland, die Arme, die hat geschwitzt wie weiß ich was. Die kam aus Bremerhaven und die war ganz down to earth, also ganz am Boden, ja. Aber sehr gut im Herz, also ganz liebevoll im Herz, aber so ganz, und dann hat die immer so mit Swami wieder gewettert, weißt du, so, ja, das kann doch nicht sein und wie soll das denn sein und so. Und für mich war das irgendwie klar, dass das eben so ist und da habe ich ihr das versucht manchmal zu sagen und dann hat sie mich aber auch herausgefordert, was heißt das denn und so und so und so. Und so hatten wir untereinander fast einen Satzhang, weißt du. Es war wirklich spannend. Und das hat aber auch immer wieder gewechselt. Also das sind dann manche wieder gekommen, gegangen. Ich hatte auch eine andere Frau aus, oh je, ich glaube, sie war aus Berlin, ja. Die hat mich dann zu einem ganz alten Devotee gebracht, der hat noch diesen Atmalingam gehabt von Swami. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also es gab damals 2 Atmalingams, die Swami gegeben hatte und er hatte diesen von seiner Mutter bekommen und da konnte man hingehen und dann gab er zuerst so ein bisschen, heute würde man sagen, das ist Satsang, aber einfach miteinander gesprochen und dann durfte jeder diesen Lingang nehmen und durfte ihn zum dritten Auge hinhalten. Er hat gesagt, das ist wie eine Telefonleitung, dann bist du direkt mit Swami in Verbindung und dann kannst du sagen und wünschen und was du willst und wir haben das da so gemacht. Und mit diesem Lingam hat er dann auch später Wasser zubereitet, das wir dann mitnehmen konnten in Plastikflaschen. Und das ist das allerreinste Wasser, das ich je in meinem Leben getrunken habe. Dieses Atmalingam-Wasser, das hat alles gereinigt oder wie soll man ihm sagen? Das hat alles geheiligt, würde ich fast sagen. Ja, war toll. Also durch sie habe ich dann das kennengelernt. Und damals gab es auch noch diese Studienkreise, draußen, wo man dann Gayatri Mantra lernte. Und also für mich ist eine ganz neue Welt aufgegangen. Ich dachte, ich habe bis jetzt meine Arbeit, das war nicht die wirkliche Arbeit, das jetzt kommt hier die richtige Arbeit. Ja? Und so diese 2 Monate, wir hatten dann auch das Glück eines Interviews. Am 13. August am Morgen hatte ich das erste Mal ein Glückseligkeitsgefühl in meinem Innern drin. Das wusste ich nicht, wie sich das anfühlte vorher. Und am Nachmittag ruft uns Swami rein, die ganze Gruppe. Ja? Und wir sitzen dann da drin und einige hatten schon Erfahrungen mit Swami in Interviews und für mich war das alles neu. Und ich muss noch sagen, als ich am Anfang das erste Mal auf dem Darshanplatz war, sah ich, dass die Studenten alle die Füße von Swami küssten. Und für mich war das, um Gottes Willen, was tun die denn da? Also Füße küssen, also es war irgendwie so fremd und eher so, man tut das nicht, ja. Und wir sind dann in dieses Interview gegangen und das Erste, was ich machte, ist, ich habe mich sofort auf seine Füße Also ich musste so lachen, weil du bist, ich war wie ein Kind, absolut wie ein dreijähriges Kind, war ich da, hatte keine Angst, war völlig mich selbst. Also ich fühlte mich pudelwohl, wirklich pudelwohl mit ihm rum. Und dann hat er dann jeden gefragt, what do you want und so. Und zu mir hat er gesagt, how are you? Und dann habe ich gesagt, fine. Und dann hat er nur wiederholt, fine, so quasi, ist das alles, ja? Und am Morgen hatte ich dieses Glückseligkeitsgefühl. Und dann sagte ich, nein, 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 ich bin total glücklich, ich bin total glücklich. Und dann haben am Schluss einige ihn noch gefragt, Swami, kannst du und weißt du und so. Und dann bin ich auch wieder auf die Knie gegangen und Swami ist schon aufgestanden zum Rausgehen und hat seine Hand auf meinen Kopf gehalten und gesagt, yes, yes, I bless you. Und boah, ich wusste nicht und ich weiß vielleicht auch heute noch nicht, was der Wert dieses Blessings ist. Ich war irgendwie, ich weiß nicht, ich war einfach total wohl, total Kind, total frei auch, ja. Es war schön, es war toll.
Ich möchte noch mal zurückgehen. Wie war das eigentlich ganz zu Beginn, als du Swami beim ersten Darshan gesehen hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe Swami einfach angeschaut, aber ich hatte noch nicht wirklich eine Verbindung mit ihm. Ja? Und damals konnte man noch hinter dem Mandir, war das Fenster offen, wenn Swami beim Bhajan singen, war dann Swami in der Bhajan-Halle drin. Und man konnte durchs Fenster gucken und konnte ihn sehen. Und dann hat er immer diese Handbewegung gemacht, ja, diese Kreisbewegung gemacht. Und ich weiß noch, ich war auf den Knien hinter einer Person im Rollstuhl, so dass man durfte nicht stehen, ja, und habe so über die Schultern geguckt und sah diese Hand, diese kreisende Hand. Und plötzlich macht es in mir drin, vom Bauch her nach aufwärts, auch diese Kreisbewegung.
Also fast wie so eine Bestätigung für dieses Symbol, worum du ja gebeten hattest, USA oder Indien, diese Spirale.
Ja, es war. Jetzt ist diese Verbindung geschehen, ja. Und es hat sich dann halt gesteigert und gesteigert und am Anfang sah ich überall Bilder von Swami, denke ich, Mensch, was machen die alle mit diesen Bildern, warum so viele Bilder, ja, heute bin ich jemand, die hat genauso viele Bilder und es ist, glaube ich, eine Wand zu Hause, die kein Bild hat, aber alles andere ist irgendwo mindestens ein Bild dort. So bin ich dann einfach immer mehr, aber ganz sanft und langsam in und mit Swami so in Verbindung gekommen. Die ersten paar Tage dachte ich, bist du vielleicht bei einem Guru gelandet? Guru im negativen Sinn. Ich wusste nicht, was das Wort Guru bedeutet, ja. Aber ich hatte nicht Angst. Es war mehr so Zweifel im Kopf manchmal und dann habe ich das wieder fallen lassen. Und dann war auch der erste Guru Purnima. Das war das erste Fest, das ich dort erlebte, gerade Guru Purnima. Damals noch ohne Sai Kulwantol. Wir mussten draußen sitzen und im Moment, wo dann die Lines begannen reinzugehen, gingen auf einen Moment alle gleichzeitig los, also auf diesen schmalen Flaschenhals, auf diese Öffnung rein, ja. Und ich bin fast übertrampelt worden, ich musste mitgehen, ja, und bin dann irgendwie so in diesen Hof gespickt, ja. Und ziemlich kurz danach haben die das alles geschlossen und wir waren gar nicht so viele Leute dort und man durfte noch Kamera mitnehmen, habe ich noch ein Bild gemacht, ja. Und hatte meinen ersten Guru Purnima mit Swami erlebt. Also das war toll. Ich war einfach 2 Monate dort und diese 2 Monate haben begonnen, einfach mich zu, ich würde noch nicht sagen transformieren, aber es war ein Anfang von einem ganz anderen Leben, das beginnt in mein Leben einzutreten. Und das war natürlich, also ich bin total aufgeweicht und wie soll man dem sagen? Also das Herz war total wie eine sanfte Wolke, ja. So bin ich dann nach 2 Monaten auf die Rückreise in die Schweiz gekommen wieder. Also das war großartig. Und bin dann im 92, also jedes Jahr einmal gegangen. Im 93 bin ich dann 2-mal hingefahren. Und im 93 haben wir dann auch eine Reise nach Tiruvannamalai gemacht. Also ich bin mit einer Frau aus der Schweiz zusammen geflogen und dann saß neben uns ein Holländer und der ging auch zu Sai Baba. Und dann haben wir uns zusammengetan und dann sagte plötzlich die eine Frau, ach, ich möchte nach Tiruvannamalai, ich möchte einfach zum Arunachala.
Also das ist der Ashram?
Der Ashram von Ramana Maharshi, ja genau. Wir haben nicht mal Swami gefragt, wir sind einfach losgefahren. Und die Frau sagte noch, also jedes Mal, wenn ich reise, haben wir einen Autounfall und so. Und ich dachte, sei still, sag ja nicht solche Sachen. Ja. 40 Kilometer vor Tiruvannamalai fahren wir durch ein Dorf durch. Also der Chauffeur ist schon relativ schnell gefahren. Und da kam ein Betrunkener auf dem Fahrrad und ist direkt auf unser Auto losgestürzt. Also, und wir, boah, was machen wir jetzt hier? Eingetummelt, wir haben nichts verstanden, die Leute, und nur der Chauffeur konnte reden und das war ein Hin und Her und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen zu einem Arzt mit ihm. Und dann wollten die uns ihn nicht mitgeben, es sei denn, es kommen noch mehrere vom Dorf mit. Also wir waren gepackt in einem Taxi, wir waren vielleicht etwa 7 oder 8 Leute mit diesem armen Mann auch noch drin, sind da ein paar Kilometer gefahren zu einem Arzt und dann sagt der Arzt, ja, also der Mann müsste entweder in ein öffentliches Spital oder in ein Privatspital. Wenn wir in ein öffentliches gehen, würden wir mit der Polizei konfrontiert werden. Wir werden vielleicht 1, 2, 3 Tage eingesperrt. Wir müssen damit rechnen. Wenn wir in ein privates gehen, müssen wir das halt einfach die Kosten alles übernehmen, oder? Und wir 3 haben unsere Köpfe zusammengestreckt, haben Baba angefleht, Baba, sag uns bitte, was wir tun sollen. So. Und dann kam ganz klar, geht in ein öffentliches Spital. Unser Chauffeur, der hat Perlen geschwitzt vor Angst, ja, weil das, wenn die Polizei aufkreuzt, verliert er seine ganze Existenz. Ja. Und er hat gesagt, wenn die Polizei kommt, dann würde er sofort abfahren. Haben gesagt, ja, aber lass das Gepäck zurück, das ist okay für uns, wir verstehen das, ja, aber lass das Gepäck so. Und da sind wir in ein öffentliches Spital, das sah eher aus wie eine ganz ausgehöhlte Schule, ja. Dann hat man diesen armen Mann da auf einen Tisch gelegt und durch das Hemd durch haben die ihm gleich eine Spritze gegeben. Und Gerard konnte damals schon, hatte Heilkräfte und wir haben alle Swami, Swami, Om Sai Ram, bitte hilf Swami. Und er hat dann auch mit der Heilung begonnen und dann haben wir gesehen, wie durch den Körper, so wie eine Welle durch seinen Körper ging. Also sein Körper machte selber fast eine Welle, es war spannend zu sehen. Und kurz darauf schlägt er die Augen auf und sagt, warum bin ich hier? Also das hat man uns übersetzt, warum bin ich hier, was soll das sein, ich will zurück. Und dann haben die Leute gesagt, gut, wir gehen zurück. Und dann ging es los, wie viel Geld bezahlen. Und dann 200 Rupis, 300 Rupis, 1000 Rupis, 2000 Rupis, 3000 Rupis. Und ich dachte immer, Gerard, sag doch mal Stopp oder sag doch mal was. Er als Mann, ja. Und er hat nichts gesagt. Und dann bin ich einfach mal vorgestochen und habe gesagt, now is enough. How much do you need? Jetzt ist genug. Wie viel braucht ihr? Und dann haben die uns eine Summe genannt, 1200 oder etwas Rupis, ich weiß es nicht. Wir haben das denen gegeben. Und wollten dann diesen Mann wieder zurückfahren. Und die haben gesagt, nein, 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 die wollten nichts mehr wissen, haben diesen Mann wie gekapert, wollten nichts mehr wissen und sind losgefahren. Und dann sind wir weiter nach Tiruvannamalai gefahren. Also es war mir dann so riesig geholfen, weil vor allem, weißt du, ein öffentliches Spital, diese Wahl, das war, also, aber Swami hat uns das ganz klar gezeigt und das war richtig, das war echt richtig. Ja. Und dann waren wir halt dann im Ramana Maharshi Ashram. Ja gut, das hatte seine eigenen Szenen und wir sind also hochgegangen, auch bis auf den Gipfel hoch. Ich, die nie Bergsteige in der Schweiz, gehe in Indien fast barfuß auf den Arunachala hoch, aber das war großartig, es war toll. War.
Wie hoch ist der?
Ich weiß nicht mal, wie hoch der ist, muss ich ehrlich sagen. Aber
also keine 4000er, nein, wie in der Schweiz?
Nein, nein, nein. Puh, ich weiß es nicht. Also es ist richtig vom Flachland hast du, ich weiß es nicht, vielleicht 1000 Meter, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß halt nicht, wie hoch Tirol liegt, also, aber im Unterschied. Und was ich auch fantastisch fand, wir wollten zuerst alleine gehen und die vom Ashram sagten, kommt nicht in Frage. Und die haben uns zwei junge Kerls mitgegeben und die sind mit uns hochgegangen. Wir hätten den Weg nie gefunden alleine, aber ja. Und dann geht man so halbkreismäßig, geht man da hoch und auf einer Seite sind plötzlich zwei riesen Felsblöcke und zwar die Füße Shivas. Echt, das waren wirklich die Füße Shivas. Das war sowas von faszinierend, das zu sehen, ja. Das war wirklich, also wie die Sohlen, ja, so wie die Padukas eigentlich, so von Lord Shiva hat man da gesehen, das war großartig. Und dann sind wir weiter hochgegangen und dann war noch ein Sadhu dort, der war seit 2 Jahren schon oben. Und wir hatten Bananen mit dabei und dann haben wir ihm das gegeben, ja. Und er hatte eine Schale mit ganz gelbbraunem Wasser und wollte uns von diesem Wasser geben, ja. Und wir haben gesagt, das können wir nicht trinken. Also wir hatten zu wenig Glaube, ja. Wir können das nicht trinken, ja. Und der eine Junge hat ihm das gesagt, dass wir das nicht tun können. Und dann wurde der wütend und hat diese Bananen in diese Wasserschüssel eingepfeffert und hat gedonnert. Und wir haben das einfach, ja, wir hätten das nicht tun können. Ich weiß nicht, ob ich es heute könnte, aber damals konnten wir das nicht, ja. Und dann sind wir dann ganz hochgekommen und oben, ich weiß nicht, warst du schon mal oben? Gar nicht, nein?
War überhaupt noch nicht da, ja.
Ah, okay. Und ganz oben wird ja immer diese Ghee verbrannt im November. Da machen sie ganz viel Kilo von dieser Ghee, also Butter, ja, die dann verbrannt wird. Das sieht man von ganz weit her. Und weil diese Ghee so ölig, also so, ja, so fettig war, ja, war der ganze Steinboden auch dort wie aufgeweicht, ja. Und es war faszinierend. Und dann waren wir da dort oben und haben einfach die Aussicht angeguckt. Das war einfach, also für die Schweizer nicht jetzt so überwältigend, aber du bist trotzdem auf dem Arunachala. Ich meine, das ist der Berg der Morgenröte, des Aufgangs. Und dieser Arunachala, das war an einer anderen Stelle beim Hochgehen, nicht weit vom Ashram direkt weg, der am Fuß des Berges liegt, gibt es eine Stelle, man hört dann immer den Lärm vom Dorf und ja, gibt es eine Stelle, die ist total still, absolut still. Und zwar so still, also ich bin damals mit Gerard hochgegangen, die Frau wollte nicht mitkommen, wir waren nur zu zweit, wir haben uns die Hände gereicht und wir haben beide geweint, einfach nur geweint, nicht geschluchzt, aber uns sind die Tränen runter, weil das war göttliche Stille. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich kann das heute noch nachvollziehen. Es war unbeschreiblich. Und das war nur in dieser Kurve drin. Ein paar Schritte weiter kam der Lärm wieder zurück. Das war wirklich wie wenn du ein Fenster auf und zu machst, waren wir dort drin. Und wir sind einfach dort gestanden und haben dieser Stille gelauscht, wenn man so sagen kann. Oder? Einfach waren in dieser Stille. Und ich glaube, der Berg hat sich uns da offenbart. In seiner Stille, in seinem Wesen. Oder? Das war, wow, das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen.
Weißt du eigentlich irgendwas darüber, ob Ramana Maharshi mal Einzelheiten über den Arunachala gesagt hat?
Also ich weiß, dass sehr viele Heilige dort drinnen, ich glaube, immer noch sind, vielleicht in subtiler Form, aber es ist die Shiva-Manifestation. Also was der Kailash im Norden ist, ist im Süden der Arunachala. Es ist Lord Shiva. Und es gibt eine Sage, wo Vishnu mit Lord Shiva zusammen gestritten haben, wer ist der Bessere und wer ist der Ursprünglichere und so. Und bei Shiva kam dann durch, dass das eigentlich eine ganze Lichtsäule ist, die keinen Anfang und kein Ende hat. Es ist einfach nur pures, reines Licht, ja. Und Shiva, deshalb, das ist der Shiva. Also ich weiß nicht genau mehr, muss ich ehrlich sagen, ich habe es vielleicht zu wenig studiert, aber dieser Berg hat einfach die ganze Shiva-Kraft, die dort ist. Also das ist unglaublich, ja. Und wunderschön war auch, eigentlich ganz schlicht und einfach, beim Essen sind wir alle am Boden gesessen, in einer Halle drin, also eine Esshalle, ja. Und da hatten sie diese Bananenblätter und jeder ist vorbeigekommen, hat Reis und irgendwas, was sie dann uns alles dargeboten haben zu essen. Und ich hatte das Gefühl, der Ramana, der sitzt dort. Der sitzt einfach dort. Und ich weiß nicht, hast du schon viel gelesen von Ramana Maharshi, aber das ist, also er hat natürlich diese Who am I, wer bin ich, Frage bekannt gemacht, oder, ja. Aber es gibt ein Buch von Arthur Osborne, The Mind of Ramana, oder so etwas heißt es, ungefähr so. Und da sieht man viele Geschichten über den Ramana, wie er gelebt hat, wie er umgegangen ist mit Menschen. Also es ist ein Stück altes Indien, was man heute vielleicht nicht mehr so oft findet, aber wie früher die in Indien, wie man miteinander umgegangen ist, wie man die Natur betrachtet, so ist ganz toll. Ja. Und ich wollte immer wissen, sollte man einen Menschen, der gestorben ist, sollte man den begraben, also eine Leibesbegrabung machen, oder sollte man eine Kremation machen? Und als ich dieses Buch begann zu lesen, habe ich die Antwort darauf bekommen. Und zwar, also ein reiner Mensch, das heißt ein also wie Swami und also diese reinen Gurus und Götter und Halbgötter, wie sie nennen, die hat man nie verbrannt, weil die Körper immer noch weiter die Erde und alles ernährt, ja. Also das geht weiter. Und wenn ein Körper stirbt mit Krankheit, also ich meine, Ramana hatte auch eine Krankheit, aber er war so rein, dass das jenseits von Krankheit war in dem Sinne. Ja. Und also wir, so ich sage es normalsterblich, ja, da wird eher der Körper verbrannt, damit in der Erde eben auch nicht dieses Negative sich weiterzieht, so in dem Sinn. Also für mich war das eine tolle Antwort auf die Frage, ich wusste das nicht und hat mich immer irgendwie interessiert, warum, in welchem Situation macht man das, in welcher sollte es nicht sein, ja.
und diesmal ging die Autofahrt glatt zurück.
Ja, die Autofahrt, das ging alles bestens zurück. Wir sind im Ashram zurückgekommen nach 4 Tagen und sind dann im Ashram geblieben. Und das war ein wunderbarer Aufenthalt. Das war im September, glaube ich, waren wir dort. Und ich bin dann im Dezember das erste Mal im 93 auch an Weihnachten hier gewesen. Dachte, das erste Mal Weihnachten hier. Obwohl, ich bin nie ein Flüchtling gewesen, was Weihnachten anbetrifft. Für mich ist Jesus und Weihnachten war nie ein Problem, ja. Manche flüchten, manche nicht. Ich hatte das nicht, ja. Und dann wollte ich im Chor mitsingen, habe im Chor mitgemacht und dann hat man auch einige Sachen gelernt im Chor, also auch ja untereinander. Also das hat auch manchmal Reibereien so gegeben. Also es ist so Swamis Werk, wie er die Steine alle wetzt und uns schleift, ja. Also ich weiß nur, am 25. am Morgen hatten wir das Stille Nacht und Swami ging oben auf dem Balkon.
Oh ja, das musst du unbedingt erzählen. Ja. Vorher ist man ganz früh im Dunkeln mit Kerzen gewandert. Erzähl doch mal.
Ja, also wir hatten alle so längere Kerzen bekommen mit einem Karton drumherum, dass das nicht drunter tropft und haben uns dann hinter dem Mandir haben wir uns versammelt und vor dort ist man dann zuerst um den Tempel rum gegangen, singend, ja, sind wir hineingegangen und haben eben Stille Nacht gesungen und dann kam Swami raus, ja. Und das war dann mein allergrößter Schreck des Lebens, muss ich sagen. Ich habe in diesem Moment Swami gesehen als Teufel und das war für mich absolut verheerend. Ich habe Swami über dem, wie sagt man, die Stirnecken, da waren wie Hörnchen raus und das hat mich riesig erschreckt. Also das hat meine ganze Seele zerrüttet, echt. Und ich dachte, was ist passiert? Wie ist das möglich? Ja, ich konnte nichts mehr mitkriegen vom anderen. Ich habe nur gefleht, Swami, bitte zeig dich wieder, das bist nicht du. Bitte offenbar dich wieder, wie du bist. Und ich habe nur gefleht, bitte, bitte, bitte zeige dich mir wieder, wie du bist, ja. Und das hielt aber an, das hielt einfach an. Ich habe einfach dieses starre Bild von ihm gehabt, ja. Und ich dachte, also ich bin zerstört, es hat mich total fast zerstört, ja. Und alle, frohe Weihnachten und ich, frohe Weihnachten, mir war ums Weinen drum und traurig. Und manche haben gesagt, was ist mit dir los, du bist so traurig. Und ich konnte das nicht sagen, ich wagte nicht darüber zu sprechen. Es ist auch heute schwierig für mich, dass ich das überhaupt ausspreche, aber das ist wirklich so geschehen, ja. Und die folgenden Tage waren dann auch noch immer, was ist geschehen, warum? Und ich habe mir immer gebetet darum, Swami, das bist nicht du, ich bitte, bitte, bitte gib mir wieder den Bezug, das bist nicht du, das ist nicht möglich. Und ja, also es war wirklich eine Krise, totale Krise, ja. Und in dieser Zeit bin ich dann nach Hause gegangen mit diesem Gefühl. Es hat sich also nicht geändert, obwohl ich Swami wieder normal gesehen habe, aber das Gefühl im Herzen drin, das war einfach da, ja. Und dann kam ich nach Hause und dann bin ich auf ein Büchlein gestoßen von Babaji von Haider Khan. Und ich mache dieses Büchlein auf und da steht, wenn dir dein Guru als Teufel begegnet, ist das eine der größten Gnaden, die du dir vorstellen kannst. Weil du bist deinem teuflischen Teil gegenüber in dir und er nimmt dir das ab, ja. Und erst von diesem Moment an konnte ich wieder atmen, also wieder voll atmen. Aber das war ein Riesenschreck, ja. Also das war eine Überlagerung, aber hat mir mein Teuflisches, das haben wir alle in uns drin irgendwo, hat er mir einfach gezeigt, ja. Ich musste meinem Teufel begegnen sozusagen. Es war ein Hammer, muss ich sagen. Aber es war auch Gnade, totale Gnade, ja. Also echt, es war... Ja, und ich bin halt dann jedes Jahr hierher gekommen. Es gibt so viele kleine Sachen tagtäglich, eigentlich geschehen fast täglich Wunder, wo du sagst, das kann ja fast nicht sein, dass das möglich ist. Auch im Büro, wenn ich bei der Arbeit bin, dass plötzlich dir etwas entgegenkommt, was du genau brauchst in dem Moment und du weißt einfach, da ist Swami dahinter. Das ist einfach, sind ganz kleine Sachen und ich glaube, das Leben ist nur Wunder. Nur haben wir es noch nicht alles entdeckt. Es ist alles, ich meine, wie wir atmen, dass wir überhaupt atmen, dass wir sprechen können, dass wir Haare haben, dass die wachsen, dass wir Nägel haben. Alles, das ist ein Riesenwunder eigentlich, eine Wundermaschine und überall. Ah, das muss ich auch noch sagen. Als ich das erste Mal bei Swami war und dann zurückkam, habe ich am Morgen halt Omkar gemacht und meine Übungen gemacht. Und dann war ich mal auch so emotional sehr durcheinander. Und dann habe ich zu Swami gesagt, Swami, ich möchte einfach nicht mehr leiden. Ich möchte nicht mehr leiden. Bitte nimm mir dieses Leiden. Ja. Und bin dann aus dem Haus raus zur Arbeit und beim Hinausgehen, ich wohne am Rhein entlang, also ich habe den Rhein, die Rheinpromenade und dann hat es ein Geländer noch und so Kopfpflaster, wie nennt ihr das?
Kopfstein, sagen wir bei uns.
Ja, Kopfstein, ja genau, Pflaster. Und ich bin rausgekommen und es hat alles geleuchtet, alles, das Geländer, alles, war alles hell erleuchtet. Und da habe ich gemerkt, also ich habe ja vorher um Leiden, dass das Leiden merkt, habe ich gemerkt, es ist alles, alles göttlich, alles, absolut alles. Es gibt nichts, was nicht Gott durchdrungen ist, ja. Und durch dieses Leuchten, also das war ein Gnadenmoment, das war unglaublich, ja. Das war toll. Ja, und dann bin ich so in einen Kreis gekommen, so von Ratanlal. Das heißt, wir hatten von, also ich war von 96 bis 2004, jedes Mal, als ich hier bin, regelmäßig zu Satsangs gegangen. Und dann kam natürlich jetzt wieder diese Ramana Maharshi-Lehre, Who am I, wurde da sehr stark gelehrt, gelebt, umgesetzt. Man konnte Fragen stellen, man konnte einfach, aber alles auf geistig, also alles spirituelle Fragen. Also
Ratanlal war der alte Herr, der immer so eine gestrickte Pudelmütze auf hatte, ne?
Genau, ja. Ganz genau, kleiner, eigentlich unscheinbarer mit einem kleinen Bart, hat ein bisschen schier die ähnliche Erscheinung, ja. Also der konnte das Ego regelrecht zerschneiden, ich kann es nicht anders sagen. Der wusste sofort, wenn wir etwas gesagt haben, dass es aus dem Ego rauskommt und hat relativ scharf und also fast geknebelt uns mit Worten. Ja. Viele haben das nicht ertragen, ich war manchmal auch am Limit, also dass ich das ertragen konnte. Aber er hat uns allen das Ego zermalmt, dass wir endlich zu uns kommen, dass wir endlich so sind, wie wir sind, ja. Also es war unglaublich. Ich habe eine Erfahrung gemacht, er hat gesagt, kannst du etwas kaufen für diese und diese Person? Und er hat gesagt, ja was, wie teuer? Ja, ist egal. Und das war für mich, ja, 100 Rupie, 500 Rupie, was soll ich kaufen? Dann habe ich so ein kleines Silbergefäß gekauft und dann sagte er mir, bring's mir dann einfach. Ja? Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesehen, dass die Türe zu war. Und so meine Education, also meine, sagte mir, dann darfst du, wenn die Tür zu ist, dann geht man nicht hin, ja. Also habe ich rechts und kehrt gemacht und bin wieder zurück. Bin am nächsten Tag gekommen mit dem Geschenk und habe das ihm gegeben. Und er gibt mir eine Moralpredigt. Ich habe dir gesagt, du sollst kommen. Warum? Und du hast gesagt, du kommst. Ich habe gesagt, ich komme. Also ich habe mein Wort nicht gehalten. Ich bin nur bis zur Türe, da kam meine Erziehung in den Weg sozusagen. Aber die hat er mir rausgenommen, diese Erziehung. Er wollte mir das sagen, wenn du was sagst, dann tust du es und mach nicht etwas anderes, weil deine Erziehung jetzt dazwischen kommt. Ja? Und hat mich da richtig zusammengedonnert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mit niemandem gesprochen, war total unter einer Glocke drin, ja, also ich habe fast nur geweint, das hat mich total, es war so tief, das war wirklich ein Schlag total in deine Eingeweide rein. Ja. Und beim Sitzen so war ich dann ganz tief innen drin und dann habe ich etwas gesehen, das weiß ich gar nicht so recht, wie in Worte fassen, aber ich habe so gesehen, wie etwas Silbriges in mir drin ist, also wie wenn meine Wirbelsäule oder in der Wirbelsäule drin das silbrig wäre und oben drüber so, wie wenn ein Rohr darüber wäre, das sich hebt. Also ich habe diesen silbrigen Teil gesehen, also wie wenn sich etwas hebt, rauszieht. Ich weiß nicht, wie zu sagen, ich habe nur das gesehen und das hat mich dann wieder auf eine andere Art und Weise erschüttert. Und dann irgendwie, boah, und das war so schön, Es war unglaublich, also sowas zu erleben, dass ich das überhaupt erleben durfte, habe ich gemerkt, da ist was ganz Spezielles passiert, ja. Gut, dann hatte ich diese Erfahrung und am nächsten Tag bin ich dann wieder zwei Schritte vor einer zurück zum Satsang gegangen, weil ich Angst hatte, ja, denke ich, ach, jetzt kommt die nächste Hammer, ja. Und sehe Ratanlal draußen sitzen und dann sagt er nur, ach, ich dachte, ich erwarte dich heute draußen, nicht, dass du denkst, du darfst wieder nicht hereinkommen. Also er wusste ganz genau Bescheid, ja. Aber er hat mir diese Erziehung, die Anerziehung von Höflichkeit, die aber nicht immer echt ist, ja, hat er mir einfach zerdonnert, oder? Und ich weiß heute, dass das, ich bin manchmal immer noch im alten System, kommt manchmal wieder, ja. Aber es war für mich eine riesengroße Lehre, einfach wenn ich sage, ja, ich mach's. Und wenn Türe, wie die Bedingungen auch sind, dann tu's. Tu's einfach, ja. Wenn du sagst, du machst, dann mach's. Wenn du, oder sonst sag, ich versuche es, oder einfach, aber du musst dein Wort leben. Also, was Swami auch sagt, ja. Gedanken, Wort und Tat müssen übereinstimmen. Und er hat mir da diese Lektion gegeben. Es war eigentlich banal, aber es war enorm tief und für mich genügend, ja. Und so ist er mit jedem eigentlich umgegangen. Also hat jeden geschliffen, wirklich geschliffen. Und das tut auch weh und das ist unangenehm und auch für uns drumherum peinlich manchmal. Ich saß oft da und habe immer gesagt, sanft bitte, nicht so, ja. Aber er war wirklich ein Lehrer. Er hatte wirklich geholfen, uns zu uns zu bringen. Und ich habe eine Hochachtung davor, dass er überhaupt diesen Mut hatte, auch diesen unbeliebten Menschen zu sein, den er manchmal dann daraus wurde. Ja. Ich habe Leute gesehen, die haben zu ihm gesagt, no humility, und haben da aufs Herz geklopft, kein no humility. Aber was dieser Mensch wagte, war echt uns helfen, zu uns zu kommen. Also das, diese Satsangs für mich, das war, das, ich zehre jeden Tag heute noch. Ich bin auch im Büro, habe diese Sätze drin, be still, don't will. Ja, wenn ich merke, ich bin irgendwo, kommt dieser Satz, be still, don't will. Sei still, tue nichts, will nichts. Und dann kann Swami, dann kann das Göttliche das tun, was zu tun ist. Oder? Es ist also, für mich ist das gewaltig. Ja.
Ratanal hat doch auch ein oder zwei Bücher geschrieben.
Drei Bücher rausgekommen, ja. Also das erste hieß Oneness of Divinity, ja. Das zweite I Am I und das dritte hieß Satsang. Das ist ein kleines Büchlein und das sind Aufzeichnungen eigentlich, also von Satsangs. Da werden Fragen gestellt und beantwortet. Wir haben das natürlich erlebt und das ist halt nochmals eine Dimension mehr. Aber nur schon zu lesen bringt dir einfach Klarheit im Kopf, ja. Und dann möchte ich vielleicht noch ein Interview erwähnen. Das war dann im 2001, das war das letzte Interview, das wir hatten. Ich war in der Weihnachtszeit auch hier, anfangs Dezember. Und 3 Monate zuvor ist mein Vater verstorben. Und ja, du hast halt noch diese Trauer mit dabei, aber bei Swami merkst du sie, manchmal merkst du es nicht, also im Ashram. Und ich hatte bei meinem Vater, als ich ihn sah, also als er bereits gestorben war, habe ich nur seine Hand gesehen. Die ist mir eingebrannt im Gedächtnis, einfach eingebrannt, diese tote Hand, ja, in Anführungszeichen. Und dann war ich in Indien und das war am 5. Dezember, am Morgen kommt Swami raus. Wir hatten in der ersten Reihe, kommt Swami raus, geht an uns vorbei und ich sehe seine Hand und sehe überlappend die Hand meines Vaters. Oh, ich habe 2 Stunden geweint. Also der hat mir einfach diese Schleuse aufgemacht, ja. Und ich habe nur geweint und geweint. Und das ist einfach. Und Leute haben gesagt, können wir was tun für dich? Ich sage, nein, nein, es ist gut, es muss raus, ja. Nur so. Und am Nachmittag saß ich so in der Ecke drin, also in einer Ecke, aber auch wieder erste Line. Und eine aus unserer Gruppe sagte zu mir, wenn es Mami fragt, wie viel wir seid, sag 9, ja. Wir wussten gar nicht, wie viel wir waren, weil wir waren nicht so eine dichte Gruppe. Und Swami kommt raus, geht in unsere Richtung und spricht mich direkt an und sagt, where do you come from? Ja, und sagt, von der Schweiz. How many are you? 9, Swami. Und you go. Und dann durften wir zum Interview gehen. Ja. Und im Interview drin saßen wir dann so um ihn rum, wie das ist. Ja. Und dann sagt er zu einer Dame, where is your husband? Also wo ist dein Ehemann? Und die Frau sagt, no husband, kein Ehemann, nein, Swami. Swami insistiert, doch, wo ist dein Ehemann? Und sie sagt, Swami, kein Ehemann. Und Swami insistiert weiter, doch, where is your husband? Und die Arme wusste nicht mehr, was zu sagen und sagte zu ihm, "You are my husband", sagte sie zu Swami. Also du bist mein Ehemann. Und Swami macht Riesenaugen und mit dem Zeigefinger, "No, no, no", dreht seinen Kopf auf mich zu, direkt und sagt, "I am your father", ich bin dein Vater. Also er hat mir, mein Vater verstarb 3 Monate zuvor, er hat mir gesagt, ich bin dein Vater, hat mir auch gesagt, ich bin dein himmlischer Vater. Also diese ganzen Ebenen von Vaterhood hat er mir in diesem Moment einfach gegeben, weißt du. Und das, wie viele Male darf ich auch darauf zurückgreifen, auch jetzt, weißt, wo ich einfach weiß, doch, also... Er hat es mir auch gesagt, manchmal gibt es Zweifel oder manchmal bist du mal nicht so verbunden. Und es ist einfach da, ich darf das einfach wissen. Und er hat es mir gesagt, so wie wir jetzt miteinander reden. Also das ist unglaublich, ja.
Und die arme Frau hat er im Ungewissen gelassen?
Also, ich weiß nichts mehr da. Ich hatte das Gefühl, er hat mich eine halbe Stunde nur angeschaut, Auge. Und ich habe immer hinter seine Augen geguckt. Ich weiß nicht, warum immer. Ich versuchte immer, etwas zu sehen. Und ich dachte mir schon, also bevor wir dieses Interview hatten, ich wollte immer einen Ring von Swami. Und da hat mir jemand gesagt, du musst einfach sagen, du willst totale Hingabe und dann macht dir Swami einen Ring. Wenn das so einfach wäre, ja. Gut, in der Zwischenzeit ist unser Papa gestorben und Swami hat uns auch gefragt, what do you want, also auch mich. Und meine erste Ding war, kannst du meiner Mutter helfen, kannst du, ja. Das war meine erste. Mein Ring, ich hatte schon im Kopf, aber das war nicht vordergründig. Diese, ja. Und dann hat er nur so gemacht, ist nicht so wichtig. Ja. Und von dem Moment ab habe ich innerlich immer gesagt, Swami, total surrender. Aber nicht mehr unbedingt des Rings wegen, sondern das ist einfach so, total surrender, total surrender, Swami, total surrender. Und mit diesem fast mantramäßigen total surrender habe ich immer hinter seinen Augapfel geguckt, immer versucht, hinter seinen Augapfel zu gucken. Immer, es hat mich so da hineingezogen, aber ich wusste nicht, warum. Und das, für mich ging das eine halbe Stunde. Ich glaube, er hat niemanden mehr angeguckt, nur mich, aber das ist natürlich relativ, ja. Und dann war das Interview vorbei und wir sind rausgegangen und ich habe ihm gesagt, Swami, du hast mir was gezeigt, was hast du mir gezeigt? Ich habe etwas gesehen, ich weiß nicht, ich habe irgendetwas gesehen, was habe ich gesehen, ja. Und dann ging das ganze 3 Tage, ich habe immer wieder gefragt, du hast mir was gezeigt, was war das, was ist das, was. Und es ging 3 Tage, bis das so in meinem Körper, so von unten her nach oben irgendwie sich mir offenbarte, dass er mir Total Surrender gezeigt hat durch seine Augen. Also ich weiß jetzt, dass Total Surrender nicht nach innen nur ist und nicht nach außen nur, sondern sie ist gerade auf der Schwelle drauf. Auf der Schwelle, dort ist Total Surrender. Und das hat er mir über diese Augen, über diesen Augenbohren, oder wie soll man denn sagen, hat er mir das gezeigt. Und ich hatte das Gefühl, ich durfte meine Frage dann auch wirklich, also die ist gelandet, ja, meine Frage. Und das ist heute noch, also ich sagte mir, was willst du mehr? Was will ich mehr? Ich habe so viel bekommen, ich habe alles bekommen, was will ich mehr, was will ich mehr? Ich weiß nicht, was ich mehr will und brauche. Ich kann nur sagen, Swami, bitte tu, was zu tun ist, bitte. Und ich bin jetzt dran, mich immer wieder hinzugeben, immer wieder sagen, bitte, einfach sagen, bitte denke du durch mich, bitte fühle du durch mich und das immer tiefer gehen zu lassen, ja. Und dann natürlich auch Namen Gottes rezitieren. Das ist für mich der Schlüssel. Ich meine, Swami sagt das, wie viele 10 Jahre schon sagt er das, wie immer. Ja. Ich habe es aber nicht praktiziert. Und seit etwa 2,5 Jahren praktiziere ich das zu 90%, nicht 100 und auch nicht den ganzen Tag durch. Ich habe bei der Ananda Mahima gelesen, dass jemand, der arbeitet, also normale Arbeit verrichtet, auch Computer und so, der kann nicht immer Namen Gottes rezitieren. Das ist nicht möglich. Aber sie sagt, mach 2 Runden Japamalas am Morgen und 2 am Abend. Dann ist das so, ja. Ich muss zugestehen, ich mache es nur am Morgen 2-mal, bis jetzt am Abend noch nicht, aber es kommt vielleicht noch. Aber das ist der Schlüssel für Gesundheit, für deine inneren Kämpfe, das ist wirklich, wirklich der Schlüssel. Wenn ich am Morgen diese zwei Runden Jabbamalas mache, und ich habe dann auch gelesen, du bist nicht immer gleich konzentriert, du machst das nicht immer gleich tief. Und die Antwort von der Ananda Mai Ma war dann auch, es spielt keine Rolle, es bringt immer was, tu es einfach. Tu es einfach. Also nicht zu viel denken, mache ich es richtig oder war das jetzt was oder oh, ich bin wieder abgeschweift. Tu einfach deine Namen-Gottes-Rezitation. Mach sie einfach. Und dann habe ich später in ihrem Buch auch wieder gelesen, dass eigentlich der Guru in dir, der Satguru, die Namensrezitation macht. Also, dass dann der das quasi übernimmt. Und dieser Satz hat mich nochmals tiefer in dieses Namensrezitation hineingebracht und ich habe das wirklich zeitweise gespürt, du ergibst dich noch mehr da hinein, wenn du das weißt oder wenn du dem glaubst, muss ich so sagen. Und ich darf wirklich sagen, ich weiß es, dass es so ist, also das ist großartig. Und es hält mich vor so vielem fern, also auch innere Sachen, die ich vielleicht machen würde. Wenn ich am Morgen einfach diese Rezitation mache, dann komme ich in eine andere Ebene und gehe so in die Arbeit und in den Alltag hinein. Und das ist wie wenn du ein paar Flügelchen mit dabei hättest oder ich weiß nicht, wie zu sagen. Ja. Der Tag geht gleich, aber du bist nicht gleich drin im Tag. Also bewegst dich anders im Tag. Und ich spüre das vor allem, wenn ich es nicht tue. Dann bemerke ich das sehr stark. Und wenn ich es zwei, drei Tage nicht tue, merke ich, dass diese ganzen Tendenzen und Sachen beginnen schon wieder so sie wollen, so, sie kitzeln dich und so, hier bin ich noch, ja, so in dem Sinn. Und wenn du das tust, das, langsam aber sicher glättet sich das und also Swami hat, natürlich hat er recht, aber er hat wirklich recht, wenn er sagt, Namen Gottes rezitieren, das ist das A und O. Und das ist meine Stärke heute, kann ich anders sagen. Das ist absolut meine Stärke. Ich bin heute gesünder und kräftiger denn je. Ich war früher immer schwächlich und das ist einfach der Schlüssel. Und ich bin nur dankbar, dass wir auf diese Wege gekommen sind und gehen dürfen. Ja.
Vermisst du seinen physischen Körper manchmal?
Ich vermisse ihn ja. Aber er zeigt sich mir auch anders. Ich spüre ihn anders, ich spüre ihn tiefer. Ja, ich vermisse ihn. Ich bin dann hergekommen, als der Samadhi noch nicht fertig war. Das war im Mai, also war eigentlich dieser Erdhügel noch. Ich habe den aber nicht gesehen, der war schon eingeschalt. Und dann hat es diese Bilder von Swami gehabt und diese Bilder hatten mich in einer Liebe angeguckt, wie ich vorher. Ich glaube, ich habe die Liebe noch nie vorher so empfunden wie da. Also ich hatte erst jetzt wieder noch einen neuen Zugang zu Swamis Liebe, also eine andere Dimension seiner Liebe sozusagen. Unglaublich und natürlich Tränen, ja. Und dann gab es bei dieser Abdichtung, wo die da dahinter dann den Samadhi gebaut haben, gab es auch ein Bild, das wurde so hingehangen. Und der Wind hat manchmal durch dieses Bild geblustert, das war wie wenn Swami so machte. Und ich musste trotz Trauer lachen, ja. Also alles rumrum war total betrübt und traurig. Und ich sah das und sein Herz und sein und ich habe das jemandem erzählt. Und dann waren wir beim Mittagessen und haben darüber gelacht. Und eine Frau sagte nur, es ist schön, wenn wieder jemand mal lachen kann. Aber wir waren natürlich auch traurig. Also, aber das war so, weiß nicht, Swami hat uns einfach geholfen da, ja. Kann nur sagen Sairam.
Om Sairam.
Om Sairam.
Time.
Mehr als ums Herum bleibt mir nach dieser Schilderung von den Nietzschweizer auch nicht mehr zu sagen. Ich habe wirklich mit offenem Mund zugehört. Und ja, wunderbar, ganz wunderbar, wie sehr Swami sie gesegnet hat. Falls Sie Fragen oder Hinweise zu unseren Sendungen haben, dann schreiben Sie uns gern. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams Ihre Evelyn Seliger.